Es ist soweit. Amazons größte und teuerste Fantasy-Serie aller Zeiten oder auch Serie aller Zeiten kehrt diese Woche zurück. Wir haben die ersten drei Folgen von Der Herr der Ringe, die Ringe der Macht schon gesehen und haben definitiv Redebedarf. Oder Mario? Hallo, hallo?
Hi Esther. Ja, es ist 2 Jahre her. Und wir müssen reden.
Ja, wir müssen auf jeden Fall reden. Und ich freue mich auch besonders mit dir zu reden, weil wir nämlich seit unserem letzten Herr-der-Ringe-Podcast viele Zuschriften bekommen haben, die gesagt haben, oh ja, Mario, wollen wir gerne ein bisschen häufiger hören. Und jetzt ist dieser Wunsch erfüllt, sowohl mir als auch euch. Deshalb umso schöner, Mario hier zu haben.
Na, mal schauen, ob ihr es nicht gleich bereut.
Das werden wir in Kürze herausfinden. So, liebe Herr der Ringe-Fans und Herr der Ringe-Zweifler da draußen, wir haben heute zweierlei Dinge mit euch vor. Wir wollen euch erstmal ein bisschen einen Gesamteindruck geben zu Staffel 2. Lohnt sich das nicht? Für wen lohnt es sich vielleicht? Das halten wir dann noch ganz allgemein, um euch ein bisschen einen Überblick zu verschaffen, wie sich vielleicht Staffel 2 auch von Staffel 1 unterscheidet. Und da dann natürlich die ersten drei Folgen für euch da draußen erst am Donnerstag um 9 Uhr morgens erscheinen und wir jetzt am Mittwoch noch sehr früh dran sind, kommt danach dann erst ein Spoiler-Teil zu den eigentlichen Episoden. Das heißt, wenn ihr zu denjenigen gehört, die sich noch nicht so tief reinwühlen wollen, ohne was vorher gesehen zu haben, dann könnt ihr danach dann kurz pausieren und am Donnerstag weiterhören. Oder genau, dann sind ja immerhin 3,5 Stunden, die ihr dann schauen müsst, um aufzuschließen. Und wenn ihr einfach so spoilerresistent seid oder schon super neugierig, dann hört ihr einfach weiter. Genau, das ist dann der zweite Teil, wo wir uns ein bisschen ans Eingemachte machen, also Details besprechen, Ereignisse, konkrete Erzählstränge und Figuren, Entwicklungen, was uns gefallen hat und was nicht. Das klingt hoffentlich nach einem vernünftigen Fahrplan. Mario, ist das für dich nachvollziehbar? Dann ist es hoffentlich für die Leute da draußen auch nachvollziehbar.
Let's go.
Let's go. Aber ganz kurz, bevor wir uns noch reinstürzen, haben wir natürlich wie immer noch ein paar Worte zu unserem Sponsor.
Magenta TV ist unser Sponsoring-Partner. Das TV- und Streaming-Angebot der Telekom bündelt Fernsehen und Streaming auf einer Plattform. Magenta TV gibt's als App, zum Beispiel auf eurem Smart TV, bei Apple TV, auf dem Fire TV Stick oder noch besser über die Premium-TV-Box Magenta TV One. Alles völlig unabhängig von eurem Internetanbieter. Magenta TV ist ein super praktischer Hub für Live-TV und Streaming-Dienste wie Netflix, Disney+, RTL+, Apple TV+, Paramount+, sowie Magenta TV Plus. Übrigens ist Magenta TV Plus dabei immer inklusive. Magenta TV Plus bietet eine riesige und einzigartige Auswahl an Filmen, Serien und Shows. Mit dabei sind viele brandneue internationale Serien und Staffeln, die ihr nur bei Magenta TV sehen könnt. Zum Beispiel die 3 neuen Spin-offs von The Walking Dead, Dead City, Daryl Dixon und The One to Live, Fargo Staffel 5 oder Hotel Portofino. Wie ihr zu Magenta TV und Magenta TV Plus kommt und welche verschiedenen Angebotes gibt, das erfahrt ihr über den Link in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Und jetzt weiterhin viel Spaß im Streamgestöber.
So, Mario, der Podcast ist zweigeteilt. Wir starten in Teil 1 denjenigen ohne Spoiler zum ein bisschen Gesamteindruck. Das ist etwas ungewöhnlich, weil normalerweise ziehen wir ein Fazit ja eher so am Ende einer Podcast-Folge, aber spoilerbedingt machen wir das heute ein bisschen anders, damit ihr auch gut einschätzen könnt, was sich da lohnt, was sich da vielleicht nicht lohnt und wie wir zwei dazu stehen. Kannst du schon mal so ganz grob als allererstes einen Gesamteindruck formulieren oder soll ich anfangen, Mario?
Fang du doch bitte an.
Also.
In diesem speziellen Fall. Ist das besser?
Okay. Also ich persönlich mochte den Auftakt von Staffel 2. Ich habe ihn jetzt schon zweimal geguckt. Ich mochte mir am zweiten Mal gucken tatsächlich noch ein bisschen mehr, weil ich dann noch ein bisschen mehr wusste, was mich erwartet, wie in welche Richtung die Serie mich so ein bisschen zieht. Ich glaube nicht, dass Staffel 2 die Zweifler der Ringe der Macht-Serie jetzt völlig überzeugen wird und sagen, alle, die davor rumgekrittelt und sich beschwert haben, werden jetzt sagen, oh, jetzt ist die Serie auf einmal gut. Das ist nicht so. Der Tonfall bleibt natürlich schon sehr ähnlich auch und was die Serie so macht. Nichtsdestotrotz, ich persönlich freue mich auf das, was so kommt. Und ich glaube, du hast da eine etwas gegensätzliche Meinung zu.
Ja, ich war ja ein großer Champion von Staffel 1. Mhm. Ne? Fand ich auch nicht perfekt, habe ich auch immer wieder gesagt. Ich fand aber den Auftakt sehr gut, ich fand das Konzept sehr gut. Es wurde im Verlauf dann etwas mittelmäßig und es versank auch so ein bisschen in Serienklischees und Strukturproblemen und allem Möglichen. Aber Ich war sehr gespannt auf Staffel 2 und es tut mir in der Seele weh, berichten zu müssen, dass ich die ersten drei Folgen überhaupt nicht gut fand. Mhm. Das hat ganz viel auf technischer Ebene zu tun auch. Es gibt sehr bizarre, nein, nicht bizarre, einfach nicht gut gemachte Schnitte. Sowohl, es gibt zum Beispiel Szenen, zwei Charaktere haben sich gerade unterhalten. Mhm. Die nächste Szene ist dann, wie die eine Figur wieder zur anderen reinkommt in einer komplett anderen Location. Und ich denke mir, warum macht ihr da nicht erstmal andere Charaktere zwischen?
Dass man denkt, ein bisschen Zeit ist vergangen oder so.
Irgendwie sowas. Aber es gibt auch ganz viel schlechtes ADR, wo sich die Lippen anders bewegen und die Leute dann aber was ganz anderes sagen. Und das ist ganz schlecht kaschiert.
Kurz zur Erklärung, ADR ist Additional Dialogue Recording, also nachträgliche Synchronisation. Auch im Englischen gibt's das, ja?
Ja, es wird viel Musik recycelt, hatte ich das Gefühl. Oder vielleicht sind es auch einfach so Riffs auf die
bisherigen
Stücke, die wir hatten.
Ja.
Aber vor allen Dingen, die Hälfte der ersten Folge ist lauter Stuff, den wir bereits wussten, wo wir gezeigt bekommen, was wir vorher erzählt bekommen hatten oder wo Leute erzählen, was wir vorher gesehen haben. Die ganze erste Folge ist zur Hälfte komplett und bei nur 8 Folgen finde ich das echt ein Ding. Auch.
Ja, ich glaube, ich verstehe, was du meinst. Ich hatte es eher in Folge 3, dass ich dachte, warum brauchen wir diesen Auftakt jetzt nochmal? Das wussten wir alles schon. Aber nichtsdestotrotz sind ja die Figuren, die wir jetzt wieder treffen, die gleichen, die du in Staffel 1 kennengelernt hast. Bist du jetzt auch so, dass du sagst, dass diese ganzen Strukturprobleme dich dann auch abschrecken, weiter den Figurenschicksalen zu folgen?
Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, ehrlich gesagt, dass die Schauspieler so ein bisschen mehr checked out sind als in Staffel 1.
Okay.
Ich hatte das Gefühl, dass der Dialog ist sehr, sehr viel schlechter geworden als in Staffel 1. Also vor allem, dass man sich überhaupt fast gar keine Mühe mehr macht, dass es irgendwie Tolkien-esque und mittelalterlich klingt. Zum Beispiel ganz viele I'm sorry statt forgive me.
Okay.
Und ja, ich weiß nicht, es sind dann auch so viele Szenen wieder. In der ersten Staffel war ja noch das Problem, dass die Showrunner überhaupt nicht am Set mit dabei waren.
Wegen dem Streik?
Nee, in der ersten Staffel.
Ach, in der ersten Staffel, ja.
Und genau, in der zweiten war das dann ab dem Streik auch wieder so ein bisschen so. Aber es sind ganz viele Szenen, die sich auch so losgelöst einfach vom Rest anfühlen. Ich wollte ja Musik haben. Mhm. Aber wenn dann jemand singt, dann ist das einfach so und...
Echt? Also es gibt ja in Staffel, ohne Spoiler noch, in Folge 1 so einen Song, wo ich dachte, alter Schwede, Benjamin Walker kann singen. Den höre ich schon sehr gerne, den Song.
Ja, ich weiß nicht.
Das hat dich nicht berührt?
Das hat nicht ganz für mich funktioniert alles leider. Ja.
Okay, schade. Also ich kann ja mal noch ein bisschen dagegenhalten, warum mir Folge 1, 2 und 3 von Staffel 2 ganz gut gefallen hat. Das hängt zum einen so ein bisschen damit zusammen, dass ja die Showrunner und Beteiligten alle vorab so eine düsterere, härtere Staffel immer wieder angekündigt haben. Wo ich dachte, ist das jetzt nur so ein PR-Gelaber von, es wird alles viel dramatischer. Aber das hat sich für mich dann schon bewahrheitet im Sinne von, dass Staffel 1 so eine Art sehr lichten Start hat. Also wenn du dich erinnerst, wir starten da in Valinor und haben dann alles so lichtdurchflutet, die Elben, alles ist wunderschön. Und Staffel 2 ist so die schöne Antithese dazu, dass sie in kompletter Dunkelheit anfängt, so in so einem Ork-Lager und den Bösewichten ganz front and center. Dass ich dachte, das ist eigentlich eine schöne Antithese halt zu dem, was wir aus Staffel 1 kennen. Und damit folgen dann schon irgendwelche schwarzen Blutlachen, Verlust von Hauptfiguren, irgendwelche Ratten, die sich auflösen. Dass es schon so düsterer wurde, dass man merkt, okay, jetzt passiert wirklich was in Mittelerde. Jetzt will uns die zweite Staffel was zeigen, dass es auch düster geht.
Ja, ich sag dir, was mein größtes Problem ist.
Ja.
Und zwar, das hatte ich auch befürchtet, und zwar Magie. Und Ringzauberei.
Okay.
Weil was die Ringe machen in Tolkien und in den Büchern, das ist ja ein sehr Soft Magic System. Also, das ist irgendwie die Ringe auf abstrakte Weise.
Man sieht selten mal wirklich, dass irgendwie ein Zauberstab leuchtet oder sowas.
Genau. Mhm. Es gibt den Leuten irgendwie auf abstrakte Weise irgendwie Fähigkeiten oder beflügelt sie auf eine Art und Weise oder es erhält auf abstrakte Weise ein Reich. Mhm. Ja. Und hier ist das irgendwie so, dass gleich schon in der ersten Szene, über die wir dann vielleicht noch reden, dass sozusagen, wenn jemand wiedergeboren wird, das nicht auf so eine spacige Gandalf-Weise passiert, sondern dass das auf eine sehr physische, greifbare Art und Weise passieren muss.
Okay, du wirst also deine Mittelerde-Magie nicht so sehen können, sondern eher spüren.
Richtig. Mhm. Und zum Beispiel, wenn sie dann die Elbenringe aufsetzen, und das hat sofort so einen sichtbaren Effekt. Ich meine, ich weiß, es ist ein visuelles Medium und ich weiß, das müssen sie auch dann für eine Serie machen, aber sie haben es hier ein bisschen zu, also es war 5 vor, da kommen Feuerbälle aus dem Ring. Also das war mir ein bisschen zu viel. Haben sie bei Jackson ja auch gemacht? Ne, wenn Sauron am Anfang den Ring auf hat und die Leute damit wegteleportiert, wegschleudert, meine ich. Okay, muss man wahrscheinlich zugestehen dann. Aber dann waren da auch wieder so viele Jacksonismen drin. Und ich dachte, ab der 2. Staffel hat die Serie vielleicht ein bisschen mehr Selbstbewusstsein, dass sie das nicht mehr nötig haben. Ja. Aber dann gibt's in Folge 3 auch so einen Kampf gegen eine Kreatur, der schon sehr...
Sehr erinnert an die Peter Jackson-Filme.
Film 3 erinnern sollte. Ja,
ja.
Und das fand ich dann auch nicht so schön. Und es gab wieder dann so, oh, wer ist der Zauberer jetzt? Als hätten wir das nicht in Staffel 1 schon durchexerziert. So diese J.J. Abrams Mystery Box.
Ja, aber wenn wir noch ein bisschen kurz bei der Staffel selbst an sich bleiben, was ich zum Beispiel noch mochte, war, dass die schon so einen Perspektivwechsel versucht, sich ein bisschen neu zu erfinden, dass wir jetzt wirklich zum Beispiel auch Sauron an Saurons Seite folgen, ohne dass wir den jetzt nur über Galadriels Wahrnehmung erfahren.
Ja, erstmal eine halbe Stunde darauf verwenden, um zu erklären, wie er auf blöde Floß gekommen ist, weil die Fans rumgenörgelt haben wegen dieser Frage. Das kommt davon, wenn man auf die blöden Fans hört. Sorry, sorry Fans, aber... Auf euch darf man nicht hören. Auf mich auch nicht.
Nichtsdestotrotz finde ich es einfach spannend, dass wir sozusagen jetzt in eine andere Position als Zuschauende gedrängt werden. Dass wir sagen, okay, wir stehen jetzt an seiner Seite. Wir kriegen seine ganzen Manipulationen aus der wissenden Perspektive mit. Und das fand ich halt spannend zu sehen, okay, wie arbeitet er eigentlich und wie reagieren andere, wenn man es weiß, wenn man es sieht. Und wenn man dann irgendwie auch so ein bisschen da selbst auf die Seite des Bösen gestellt wird, weil man ja halt jetzt auf einmal einem bösen Charakter folgt. Das hat dich nicht gereizt.
Also mich hat eher ein guter Charakter gereizt, okay. Aber du weißt wahrscheinlich auch, wer.
Ich weiß, wer. Sprechen wir später noch ein bisschen ausführlicher drüber. Ansonsten fand ich noch schön, ich mochte die 1. Staffel auch sehr, was mir jetzt in Abgrenzung zu Staffel 2 aufgefallen ist, dass ich Staffel 2 deutlich zielstrebiger fand. Also in Staffel 1 haben wir 1000 Mysterien, aber wir wissen eigentlich nicht so richtig, wo die Figuren alle hinwollen. Mhm. Also der Fremde ist gelandet und wir wissen nicht, was will er eigentlich nach seinem Kometenabsturz. Und Galadriel hat eine Ahnung von was Bösem, aber so richtig suchen kann sie ja danach auch nicht, so mit Anhaltspunkten. Oder die Elben wissen irgendwie, sie müssen ihr Lindern den Baum heilen, aber wissen auch nicht wie. Das ist alles blieb so ein bisschen in der Schwebe. Was nicht uninteressant war, aber jetzt Staffel 2 habe ich das Gefühl, jeder Charakter hat jetzt irgendwie so ein Ziel, wo er hin will. Also einer sucht nach was, der andere will jetzt hier jemanden manipulieren, der Dritte will jetzt einen Ring der Macht ausprobieren oder so. Das fand ich dann interessant, dass die Staffel 2 auch in die Richtung versucht, sich so ein bisschen mehr zu positionieren und uns zu zeigen, da geht's übrigens hin.
Ja.
Okay, hatte ich aber anscheinend auch nicht genug eingefangen, um zu sagen, du wartest jetzt darauf, was in Folge 4 dann passieren wird.
Ehrlich gesagt, ich war so enttäuscht beim Schauen, dass mir so vieles missfallen hat und auch so aggressiv missfallen hat, dass ich wirklich Schwierigkeiten hatte, das Gute noch zu sehen,
okay,
leider.
Okay.
Deswegen, ich muss das auch noch ein zweites Mal sehen. Ich werde es noch ein zweites Mal sehen und da versuche ich ein bisschen darauf zu achten, was du jetzt gesagt hast. Ja.
Ja, okay. Naja, ist ja legitim. Und du hast dich nicht mal gefreut, so deine Lieblingsfiguren wiederzusehen? Also ich zum Beispiel, es mussten nur Durin und dieser auftauchen, da ging mein Herz schon wieder auf und ich sagte, bitte, bitte mehr Zwergen-Content.
Ja, aber müssen wir gleich drüber reden.
Okay,
weil
im Spoiler-Teil.
So verblüffende Entscheidungen hier auch gefallen werden, die ich nicht verstehe.
Okay. Also ihr merkt schon, wir haben zwei sehr gegensätzliche Positionen zum Auftakt von Staffel 2. Was ich aber spannend finde, dann können wir zumindest ein bisschen diskutieren, ob das nun wirklich gut oder wirklich schlecht ist. Und ihr könnt euch natürlich am Ende auch selbst entscheiden, was ihr damit anfangen wollt. Damit eröffne ich Teil 2, den Spoiler-Teil. Achtung, hier kommt die Spoilerwarnung.
Ding, ding, ding.
Wenn ihr nichts wissen wollt zu den ersten 3 Episoden im Detail, dann pausiert jetzt und kommt später zurück. Wir aber stürzen uns in Folge 1, 2, 3. Und Mario, ich habe mir überlegt, man könnte jetzt natürlich Folge für Folge vorgehen, aber ich würde es tatsächlich lieber so an den einzelnen Erzählsträngen festmachen. Also an den Figuren, die sich dann, was sie so in den ersten 3 Folgen tun oder nicht tun. Und dann können wir uns auch ein bisschen mehr ausweiten, statt zu sagen, ach nee, da dürfen wir jetzt noch nicht drüber reden, weil das in Folge 2 erst passiert. Und da ja sowieso Amazon alle 3 Folgen auf einmal veröffentlicht, ist für mich einfach so ein großer 3,5-Stunden-Block, über den man reden kann. Ich fange mal an mit dem Beginn, mit dem Auftakt. Du hast es vorhin schon ein bisschen erwähnt. In meinem Kopf habe ich es das 22-minütige Previously on Saurons Life im 2. Zeitalter genannt. Wir haben einen sehr düsteren Einstieg. Wir sehen Sauron kurz nach dem Fall von Morgoth, also dem großen Oberbösewicht, wenn ihr euch bei Tolkien nicht ganz so gut auskennt, der eigentlich der Schrecken schlechthin im ersten Zeitalter war.
Ein Detail, was ich da sehr geliebt habe, da kann ich auch mal was Positives sagen.
Bitte.
Und zwar, wenn Sauron gekrönt werden soll, da sieht man ja diese Krone. Und wenn man genau hinsieht, kannst du da die Einlassung sehen, zumindest auch vorne, für die drei Silmarils, die ja da mal drin waren.
Nein, das ist mir gar nicht aufgefallen. Das ist natürlich sehr cool.
Ja. Also nur für alle, die nur die Jackson-Filme kennen, vor den Ringen gab es mal oder dem Ring gab es mal drei Edelsteine, die das wichtigste MacGuffin waren. Und die hatte Morgoth in seiner Krone irgendwann. Und wenn das die Krone ist, dann
Ja, aber wir haben jetzt jedenfalls ein Machtvakuum. Und wir sind da in irgendeiner dunklen Höhle, am Anfang wissen wir noch nicht, wo das genau ist, eine ganz viele Orks scharwenzeln da rum. Und Adda, den wir ja schon aus Staffel 1 kennen, steht kurz davor, Sauron
zum... Nachdem wir nicht aus Staffel 1 kennen, das ist ein anderer Adda.
Und ein anderer Sauron.
Stimmt. Die haben beide einmal die Dr. Who-Behandlung bekommen.
Genau, zu krönen, aber dann kommt alles anders und er sticht ihn mit der Krone und Sauron stirbt scheinbar.
Ja, er verwandelt sich in eine Bombe.
Ja. Er explodiert Sauron, und verwandelt Forodwaith, das ist diese im Norden von Mittelerde, in eine so eine Eiswüste, die wir auch schon in der ersten Staffel gesehen haben.
In der ersten Folge sogar.
Genau, da war Galadriel ja unterwegs, um nach dem Bösen zu suchen. Und genau, dann kommt diese große Lichtexplosion und dann vollziehen wir danach nach, wie dann er so als schwarzes Pfützchen im Untergrund lebt und sich dann langsam wieder, indem er irgendwelche Ratten und Tausendfüßler sich einverleibt, dieses Wurm-Schleimwesen langsam wieder Gestalt annimmt und schließlich dann auch eine Menschenfrau findet und dann zu Heilbrand wird, wie wir ihn kennen.
Ja.
Ja, und dann geht er nach Richtung Mordor, wahrscheinlich mit der Absicht, Adda wiederzufinden, lässt sich dann aber von ein paar Flößern abwerben, zu sagen, ach komm, wir fahren nach Numenor. Und da ist dann dieser Rückblick zu Ende und zu sagen, so war übrigens Saurons Vorgeschichte.
Hat mich so ein bisschen an den Hound erinnert aus Game of Thrones, wenn er dann den netten Kultisten da trifft. It's never too late to be good.
Ja, ja. Was ich mich so ein bisschen gefragt habe, ist dann, nimmt er das wirklich als Ansporn für sich, nochmal seine Motive zu überdenken?
Ja, aber was hat denn seine Meinung dann geändert? Nur weil er Galadriel gesehen hat? Das wird dann ja auch nicht ganz klar.
Nee, also
es wird nur erklärt, wie er auf das Floß gekommen ist.
Mir ist generell auch nicht klar, warum er zum Beispiel kurz vor Mordor, vor seinem Ziel, also ist ja noch nicht Mordor, es sind ja die Südlande, dann umkehrt und Richtung Numenor geht. Das lässt die Serie ein bisschen offen. Aber gut, ich würde von dir gerne noch wissen, wie hat dir der neue Sauron gefallen, Jack Loden?
Ich fand ihn so ein bisschen bland, ehrlich gesagt.
Ich habe ihn in meinem Kopf den Bubi-Sauron genannt. ich finde aber den Schauspieler total stark. Ich kenne ihn vor allem aus Slow Horses, ganz, ganz tolle Spionage-Serie bei Apple TV Plus. Deshalb war ich sehr angetan davon, dass er den spielt. Und habe dabei, als ich dann einen Artikel dazu geschrieben habe, gleich noch gossipmäßig erfahren, dass er vor kurzem Saoirse Ronan geheiratet hatte. Das nur so als Hintergrund dazu. Ihr habt einen Ehemann hier gesehen von einer berühmten Schauspielerin. Gut, also das ist so ein bisschen der dunkle Einstieg, der mir, wie gesagt, vom Tonfall zumindest gefallen hat, auch wenn ich da so ein paar Logikfragen habe. Aber dann kommen wir natürlich auch gleich zu den Elben selbst. Also wir haben Galadriel, Elrond, Gil-galad und Celebrimbor, die da so ein bisschen das Elbenreich aufmischen. Ich war am Anfang ein bisschen irritiert, weil es fängt ja mit so einer Verfolgungsjagd an von Galadriel und Elrond. Und dann kommt aber später raus, okay, die waren erst in Eregion, also wo die Ringe geschmiedet wurden und sind jetzt auf... Wir brauchen nach Westen, Lindon. Richtung Lindon, genau, zum Elbenkönig. Und der sagt dann, genau wie Galadriel, Elbenringe, mächtig, gut, sollten wir einsetzen. Nur Elrond ist der Zweifler und macht sich dann mit den drei Ringen davon, indem er von einer Klippe springt.
Ich habe hier große Angst, ehrlich gesagt, was sie damit machen. Weil sie haben ja sich so halb committed zu dieser alternativen Erzählung mit dem Mithril in Staffel 1.
Ja.
Und das aber auch nicht wirklich aufgegriffen, ob das jetzt BS war oder nicht oder ob das korrekt so ist.
Ja.
Alternatives Lore wäre ja okay, aber sie committen sich da nur so halb und jetzt ist da hier auch schon wieder in der Luft, sind die drei Elbenringe, und das ist ja durchaus auch eine Frage, die sich Tolkien-Fans seit 100 Jahren stellen, sind die drei Elbenringe, die Sauron ja noch viel weniger mitgeschmiedet hat, im Original-Lore, in der Original-Mythologie, sind die auch betroffen vom einen Ring irgendwann?
So ein bisschen verseucht von seinem schlechten Einfluss.
So, hier gibt es natürlich mehr Grund, weil er mitgeschmiedet hat, aber nicht wirklich.
Ja.
Und das ist die Frage. Und ich habe so ein bisschen Angst, dass die keine Antwort darauf haben und das auch so ein bisschen in der Luft hängen lassen.
Ich denke, das ist aber auch eine Frage, die Staffel 2 noch beantworten will oder wird, weil natürlich, das ist ja auch der ganze Kritikpunkt, der Streit, der jetzt zwischen Elrond und Galadriel aufgemacht wird.
Richtig. Und wenn sie richtig clever wären und wenn das eine gute Serie wäre, dann würden die das auch verbinden mit einer Frage Tod des Autors und Intention. Weil es ja auch eine Serie ist, die sehr davon lebt, wie sehr sie sich mit der Mythologie, auf der sie basiert, auseinandersetzt oder nicht und wie sehr sie sozusagen dem heiligen Lore von Herrn Tolkien folgt und wie sehr die Intention des Schmieds oder der wichtig ist und wessen Intention hier wichtig ist.
Ja.
Das könnte man thematisch so schön verbinden.
Ich sehe, du hast da schon eigene Serien gepflanzt. Das klingt spannend, ja. Könnte man erforschen, aber...
Ich halte nicht die Luft an.
Nee, ich auch nicht. Nichtsdestotrotz finde ich dieser Streit, der da aufgemacht wird zwischen Galadriel und Elrond, spannend für ihre Figuren.
Ja.
Weil wir haben sie vorher kennengelernt als Freunde, die durch dick und dünn gehen und sich ganz rein sind. Und jetzt haben wir sie auf einmal so ein bisschen auf verschiedenen Seiten. Also Galadriel sagt, ja, die Elbenringe sind gut, die hat Sauron nicht verseucht. Die müssen wir einsetzen, um unser Volk und Mittelerde zu retten. Hm. Und Elrond sagt... So ein bisschen natürlich auch vielleicht mit Hintergrundwissen, was wir haben von dem einen Ring in Peter Jacksons und generell der Herr der Ringe-Trilogie. Mächtige Instrumente sollte man mit Vorsicht anfassen.
Ja, auch so ein bisschen der Zweck heiligt die Mittel.
Ja.
Ne? Also da ist auch, so, das fand ich auch in Staffel 1 schon interessant, dass Elrond hier noch tatsächlich so ein blauäugiges Bübchen ist, der noch überhaupt nicht so zynisch ist wie Hugo Weaving später.
Ja, auf jeden
Fall. Der wird ja erst zynisch durch das, was er erlebt mit seinen Mitleuten in Mittelerde.
Ja. Ich finde es aber vor allem auch spannend, sein Zweifel an den Ringen, also seine klare Ablehnung der Ringe mit späterem Hintergrundwissen dahin, wo die Elbenringe noch so hinwandern, ihren Besitz und so.
Ja.
Das finde ich also eigentlich schön, dass er da auch noch eine Reise zurücklegen muss. Du hast vorhin schon ein bisschen angedeutet, dass dir das nicht gefallen hat, dieser Lichtwechsel, der zum Beispiel stattfindet, als sie dann die Ringe tatsächlich anstecken, die Elben.
Ja, ich meine, es ist ja schon klar, dass sie ein bisschen was zeigen müssen, auch wenn sie eine Serie machen und so.
Ja.
Und dass sie, aber dass es sofort, also, dass die Blätter sofort sich entwelken. Okay.
Es ist so ein bisschen so, wir haben eine Wunderlösung, ihr müsst nur mit den Ringen am Finger in die Nähe des Baums kommen und dann ist alles wieder gut.
Ja.
Ja. das finde ich auch etwas einfach in der Erklärung. Haben sie jetzt wahrscheinlich keine andere Lösung gefunden. Gut, kann ich irgendwie mit leben. Ansonsten finde ich aber noch spannend, dass auch eine neue Elbenfigur eingeführt wird, auf die wir, wie ich weiß, beide gewartet haben.
Daddy ist hier.
Círdan, der Schiffsbauer, der einzige oder einer der wenigen Elben, die auch Tolkien mit Bart beschrieben hat.
Korrekt.
Ja. Gefällt er dir als Figur, wie er so eingeführt wurde?
Ich bin nicht sicher, ob ich so mit dem Verlauf seiner Story so ganz d'accord bin, aber ich liebe die Performance von Ben Daniels.
Ben Daniels ist großartig.
Wie erhofft, ist er ganz großartig hier in der Rolle und er versteht den Part auch und so, welchen Gravitas man hier mitbringen muss und er ist wundervoll.
Ich finde es auch schön, dass wir mal wieder ein bisschen, in Anführungszeichen, älteren Elben haben. Also sonst sind ja alle sehr jung und die leben natürlich auch sehr lange und so, aber das ist jetzt nicht nur Celebrimbor einer ist, der auch ein paar Falten im Gesicht hat, sondern auch Círdan.
Ja, und er ist halt auch so der Selbstlose, der ja alle anderen nach Valinor zurückschickt. Deswegen baut er ja die ganzen Boote und er ist ja dann, ich glaube, im Legendarium auch der Letzte, der
genau,
das Licht ausmacht.
Bei Tolkien der Allerletzte, der dann nach Westen übersetzt.
Ja, genau.
Genau, also auch eine spannende Figur, will ich gerne mehr von sehen. Ich hoffe, er wird noch mehr einbezogen jetzt in den nächsten Folgen.
Sie committen nicht ganz, was seinen Bart angeht, aber dafür sehen wir eine der besten Sachen aus der ganzen Serie.
Ich habe mich auch so gefreut. Sag es ruhig, was ist es?
Er rasiert sich mit
einer Muscheln.
Mit glänzenden Muscheln, die sehr spitz und scharf sind.
Da habe ich dann auch zum ersten Mal gedacht, klar, wie rasiert man sich eigentlich in Mittelerde? Das ist also vielleicht die Menschen mit Messern oder so. Aber
Chalette für das Beste im Elf.
Bitte.
Im Elb. Sorry, ich habe schon wieder getan.
Ja, das fand ich auch eine tolle Szene. Es ist einfach nur so ein kleines Detail, was nebenbei fallen gelassen hat, weil ich dachte, ja, das ist so die Detailverliebtheit, die ich gerne sehen will, mit so kurzen Sachen, die man entdecken und sich drüber freuen kann. Gut, wir verlassen mal die Elben ein Stück weit und gehen nach Mordor, wo natürlich Adda noch sein Unwesen treibt. Der bekommt Besuch von einem gewissen Sauron, noch in Halbrandgestalt, der sich ihm scheinbar ergeben will als König der Südlande, eine Rolle, die er auch schon gegenüber Galadriel eingenommen hat. Und sich dann erstmal eine Weile einsperren lässt, bevor er dann nach Norden geschickt wird, so ein bisschen als Botschafter, Eregion, was auch immer. Ich muss sagen, der Mordor-Handlungsstrang ist mir gerade noch so ein bisschen unwichtig. Also im Sinne von, was machen die da eigentlich? Warten sie jetzt nur darauf, dass sie angreifen können bald? Oder ja, vielleicht liegt es auch ein bisschen an dem neuen Adar. Also ich finde, Sam Hazeldine, der jetzt neu besetzt wurde, der macht seine Rolle schon nicht schlecht. Mhm. Aber mir fehlt so ein bisschen diese Gravitas von Joseph Maul. Den fand ich ja eine der meiner Lieblingsfiguren in Staffel 1.
Das ist schon sehr bedauerlich. Ja. Das und dass eine andere Figur jetzt so unelegant wegfällt. Das sind so zwei Sachen, die so natürlich so Produktionshintergrund mit damit zu tun haben. Ja. Aber Joseph Maul war schon eins der Highlights in Staffel 1. Und das ist natürlich jetzt schwer zu verkraften so ein bisschen. Ja.
Ja.
Ich finde auch, wenn wir schon wissen, wo die Reise hingeht, weil wir wissen ja, dass Sauron irgendwann hier Chef vom Mordor-Laden wird, dann müsst ihr wenigstens ein paar interessantere Umwege und Sachen noch in die Story selbst tun und nicht nur die Sachen durchexerzieren, weil ich fand das auch ein bisschen mühselig hier.
Dann reicht dir auch nicht ein Hügeltroll, der noch herbeizitiert wird als
Naja, der sah ja im Gegensatz zu dem Walk ganz gut aus, wenigstens.
Ich muss ja sagen, wir haben ja schon viele Walk Iteration gesehen, also diese Wolfswesen, die er schon kennt.
Die sahen bei Jackson doof aus, die sahen in Staffel 1 doof aus.
Aber ich fand die Staffel 2 jetzt schon ein bisschen besser als alles, was ich vorher gesehen habe, aber ich verstehe, was du meinst. Und dann
lass uns die Walks in Ruhe lassen.
Dann wird er auch noch so ein Schoßhündchen für Sauron. Diese Wendung fand ich auch sehr, sehr nett irgendwie. Naja. Und ich musste auch sehr lachen, als Sauron zu Adar kommt und sagt, let my people go.
Ja, das
hast du auch einen Song im Kopf gehabt?
Auf jeden Fall, das war auch garantiert Absicht.
Meinst du, so eine Moses-Metapher, biblisch, lass mein Volk ziehen?
Es war weder subtil noch irgendwas, das war definitiv Absicht.
Ich habe mich wirklich gefragt, ob das einfach eine unglückliche Formulierung war, die sie da reingebracht haben. Das muss man diesen...
Ja, ich habe so ein bisschen gehört und das waren die Augen, die vom Rollen in meinen Sockeln rotierten.
Naja, auf jeden Fall, ich glaube, da ist dann auch wieder so eine Szene, wo er dann sich beugen muss und Treue schwören, Adar, und dann so ein bisschen so Stiefellecker wird und seinen doppelbödigen Schwur abgibt. War auch so ein Moment, wo ich dachte, da kann man sich jetzt drüber freuen, dass man da irgendwas reinliest von ich werde Mordors Herrscher dienen bis zu seinem Ende und zu meinem.
Das ist so ein bisschen Until My Heir Comes of Age, wieder Game of Thrones Staffel 1.
Ja.
Ne, wenn das Kleingedruckte so ganz bestimmt formuliert wird.
Ja, gut. Aber viel interessanter als Adar und Mordor ist für uns, glaube ich, Celebrimbor in Eregion, der Besuch von Sauron bekommt.
Ja.
Ich nenne sie eigentlich nur noch Charles und Charlie, weil gespielt von Charles Edwards und, nee, was?
Charlie Brooker? Nee, Quatsch.
jetzt haben geht's wir uns los. Alle. Charlie Vickers Charlie spielt Vickers. Sauron und Charles Edwards spielt Celebrimbor, genau.
So rum. Ja.
Also erzähl mal du.
Ich habe mich auch darauf gefreut, dachte ich. Und dann habe ich gemerkt, okay, wir machen Anatar jetzt auch nur noch, weil die Fans sich beschwert haben, weil hey, es gab kein Anatar, jetzt machen wir Anatar noch.
Müssen wir doch vielleicht noch kurz erklären für alle, die nicht wissen, was ein der, die das Anatar ist.
Ja, es gibt ja keinen Halbrand in der Originalmythologie. Ja, ja. Da erscheint, wie hier jetzt in der Serie, Anatar und sagt, hey, ich bin the Lord of Gifts, so schmiedest du Zauberringe, mach mal.
Ich will helfen.
Genau. Und hier machen wir diesen ganzen Halbrand-Umweg. Und weil niemand das mochte in Staffel 1, beziehungsweise so laute Leute, die sich beschwert haben, habe ich das Gefühl, die sind eingeknickt. Und selbst wenn sie nicht eingeknickt sind, frage ich mich, ob von der Struktur her wir Anatar noch machen sollten. Hätten wir das nicht ursprünglich entweder über Halbrand gleich machen sollen Anatar weglassen sollen? Weil so fühlt sich das hier an, als wenn wir das nur noch machen, um Nerdpunkte für korrektes Lore adaptieren abzuhaken. Und es fühlt sich alles so umwegig und unelegant an.
Okay, also ich muss auch zugeben, ich habe im Vorfeld sehr drauf gewartet und konnte mir überhaupt nicht erklären, wie sie das machen, weil wir haben ja im Trailer schon Saurons Anatar-Form gesehen, also diesen blonden Elben, der ganz verwandelt aussieht, aber trotzdem haben sich natürlich viele gefragt, wie kann Celebrimbor jetzt nicht erkennen, dass das derselbe Mann ist, dem er schon begegnet ist? Die Antwort ist relativ simpel.
Wig Brandt. Wigs. Will you wear wigs?
Es kommt Halbrand zu ihm tatsächlich, wird ewig nicht vorgelassen. Und dann nachdem er ihn schon ein bisschen manipuliert hat, sagt er auch noch als so als Sahnehäubchen obendrauf, übrigens, ich bin so ein Gesandter der Valar, ein ganz mächtiger Einflussnehmer, der nur für dich gekommen ist, weil du so ruhmreich und so ein toller Schmied bist, ein bisschen paraphrasiert. Und da habe ich auch gedacht, also eigentlich hätte man es nicht gebraucht, diese Verwandlung. Er hätte ihn ja auch so manipulieren können. Nichtsdestotrotz hatte ich Spaß an diesen Szenen, wo die zwei wirklich so intim in der Schmiede zusammen sind und man dann richtig beobachten kann, wie er so an den kleinen Rädchen dreht. Also wie Sauron merkt, okay, er muss ein bisschen Celebrimbors Ego streicheln, um ihn zu den Sachen zu bringen, die er machen will. Also Menschenringe herstellen, Zwergenringe herstellen, nachdem jetzt die Elbenringe natürlich super angekommen sind und er da als Schmied überhaupt nicht für gewürdigt wurde. Also diese Szenen, da habe ich echt, die habe ich gefeiert und mir gesagt, ja, davon will ich mehr sehen. Und ich war ja auch vor drei Wochen auf der Premiere von Herr der Ringe, die Ringe der Macht, die ersten zwei Folgen, und da waren auch die beiden Darsteller da. Und da hat dann auch Charlie Vickers, der Sauron-Darsteller, gesagt, ja, eigentlich haben wir zwar Staffel 2 vor allem in der Schmiede gedreht. Also die haben anscheinend wirklich ihre meisten Szenen da. Und da habe ich auch gesagt, ja, das will ich sehen. Ich will diese beiden Figuren so ein bisschen in so einem Charakterduell sich entfalten sehen. Ich brauche da gar nicht so viel Brimborium drumherum, wenn ich da das kriege. Und also Charles Edwards ist einfach auch ein toller Darsteller. Da passiert so viel in seinem Gesicht, selbst wenn er nur so ein paar Reaction-Shots abgibt oder auf das reagiert, was Sauron sagt, dass ich da schon sehr angetan war von.
Keine Einwände.
Okay, immerhin das.
Here in America, work is in trouble. We've offshored our manufacturing, sent away good jobs, and lost so much ability to make things. American Giant is pushing back against that tide. They make high-quality clothing for a summer wardrobe you'll love, all made right here in the USA. Support America's workers and get 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20. That's 20% off your first order at American-Giant.com, code STAPLE20.
Wolltest du auch schon immer ein mutiger Polizist werden?
Ui, 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 ui.
Und den allertiefsten Dschungel erforschen?
Wow.
Ganz allein verlorene Goldschätze finden?
Ding.
Und an den größten Dreckschrauben, die Welt je gesehen hat?
Oh,
dann ist die D-Max DNA bestimmt auch ein Teil von dir. Denn bei D-Max fängt jede Geschichte mit dir an.
Im Herbst erwarten dich neue Serien-Highlights, spannende Abenteuer und Adrenalin pur. Freu dich auf neue Staffeln von Erfolgsformaten wie Germinator, Steel Buddies, 112, Feuerwehr im Einsatz, sowie zahlreiche Neustarts wie Feuerwache 3, Alarm in Rostock. Nur auf D-Max und bereits 7 Tage vor Ausstrahlung auf Discovery Plus.
Gut, dann gehen wir mal weiter. Wen haben wir denn noch zu besprechen? Den Fremden, Nori und Poppy, beziehungsweise Marksame, wie sie im Deutschen heißt.
Wie bitte?
Marksame ist die Übersetzung von Poppy, weil das ja, die sind ja alle so nach Pflanzen benannt. Aber gut, du darfst sie Poppy nennen. Ich glaube, wir wissen alle, wer gemeint ist.
Nicht Moni?
Moni? Oh nein,
Mon.
Oh nein, bitte nicht. Klingt wie Bibi Blocksbergs Freundin. Genau, also wir haben jetzt als weitere Storyline, die noch für sich steht, den Fremden, den Zauberer, der mit Nori auszieht nach Osten Richtung Run. Und die haben tatsächlich auch ein Ziel, denn einerseits will natürlich der Fremde ein bisschen seine Kräfte besser in den Griff bekommen. Das hat er in Staffel 1 ja noch nicht so richtig hingekriegt. Und dann hat er auch noch so Träume von Zauberstäben und langen, großen Wanderstock-ähnlichen Sachen,
ja,
die wahrscheinlich auch helfen sollen, dann seine Kräfte irgendwie zu lenken, seine Hosen.
Der Zauberstab war so ein bisschen so zumindest ein Nagel in meiner Theorie, dass der Zauberer immer noch ein Blauer ist und nicht Gandalf.
Ein Nagel dagegen, meinst du?
Genau.
Der sieht schon sehr Gandalf-mäßig aus.
Der sieht schon ein bisschen Gandalf-mäßig aus, aber es gab auch einen Anti-Nagel, und zwar sehen wir ja später, dass die Schmetterlingsästhetik von Zauberei keine Gandalf-Sache ist, sondern eine Ishtar-Sache, wie ich vermutet hatte. Und das heißt, das muss überhaupt kein Gandalf-Hinweis gewesen sein. Das heißt, es ist immer noch drin.
Ja, Mario glaubt immer noch daran, dass es nicht Gandalf sein muss.
Ja, und ich spoilere schon mal ich habe eine andere Theorie, die erzähle ich dir gleich noch.
Okay.
Aber ein Pet-Peeve. Der wird ja verfolgt, der Fremde.
Ja.
Und die werden ja verfolgt von so Leuten mit Masken.
Ja.
Ich hasse diese Masken. Diese Masken, das sind so überdesignte Steampunk-Masken, die du so auf der Comic-Con sehen würdest. Die passen hier überhaupt nicht rein, sorry.
Okay. Ich habe mich eher gefragt, was hinter den Masken ist, weil mal so nebenbei fallen gelassen wird, wir sind irgendwie entstellt oder so. Da dachte ich gleich, heb sie hoch, ich will das sehen. aber um noch kurz zur Beziehung von dem Fremden und von Nori zurückzukommen, also das hat mir echt gefehlt. Ich liebe diese Freundschaft, die sie da darstellen.
Das war auch mein Lieblingsteil in der ersten Staffel. Ja.
Ich finde die immer noch total knuffig, gerade wenn sie nach Essen suchen und dann soll er versuchen, diesen Baum zum Leben zu erwecken. Und dann sagt er immer nur, nee, geh noch ein Stück weiter weg, noch ein Stück weiter, Nori, ich will dich nicht verletzen. Und dann kommen da Käfer am Ende raus, die sie natürlich essen können. Und ich habe nur so laut Hakuna Matata gerufen. da dachte ich, das ist so, das brauche ich auch zwischendurch, so ein paar leichtere Momente und Freundschaftsmomente, die mich dann auch, die mich aus dieser Dunkelheit, die ich ja am Anfang erwähnt habe, ein bisschen rausnehmen.
Zwei Sachen.
Ja.
Wieso hat Poppy sie so einfach gefunden?
Weil sie im Kreis gelaufen sind und sie nicht vorangekommen sind.
Ja, aber dadurch fühlt
sind.
Sich die Welt wieder so klein an. Da hätte ich ein bisschen mehr gebraucht, warum sie die gefunden hat. Und zweitens, warum werden die so einfach von den Verfolgern gefunden, wenn die eine Fähigkeit, die Haarfüße haben, ist, dass sie sich gut verstecken können?
Ja, aber die können sich ja auch verstecken. Es gibt ja eine Szene, wo sie sich verstecken im Gebüsch und dann nicht gefunden werden, weil sie wären ja tatsächlich als sie in die Wüste gehen und dann diesen Brunnen finden, wo einfach nichts zum Verstecken ist, aufgespürt. Davor können sie ihnen ja entgehen.
Ich werde hier zum Nörgler. I'm sorry.
Und vielleicht ein bisschen als Ausblick noch natürlich auch noch auf die Folgen, die vielleicht noch kommen, da haben wir natürlich auch noch nicht gesehen, aber gerade diese Diskussion über, wir müssen jetzt einen Namen geben und dann schlägt sie irgendwie zweimal Dardrick oder so vor, wo er dann sagt, nein, der Name kommt zu einem selbst. Da finde ich schon, da klingt natürlich auch schon mit, okay, wir werden den Namen erfahren bis zum Ende der zweiten Staffel. Das haben tatsächlich die Schöpfer auch schon angekündigt. Also wir müssen dann nicht noch mehrere Staffeln warten, bis wir erfahren, ob es Gandalf ist oder nicht oder Mithrandir. Mal gucken, ob sie ihn dann so nennen. Insofern, das will ich dann auch zu Staffel 2 zum Ende.
Ich will nicht, dass er Gandalf ist.
Und mit an diese Storyline geknüpft ist natürlich auch noch, dass wir in Rune, also da im Osten von Mittelerde, einen weiteren Zauberer kennenlernen, zu dem sicherlich bald auch viele Gerüchte kursieren werden. Er war schon mal in irgendwelchem Promomaterial zu sehen, da habe ich schon mal einen Artikel geschrieben, dass jetzt viele spekulieren, wer es sein könnte.
Genau, natürlich ist die Hauptannahme, dass es Saruman ist.
Ja.
Aber meine Annahme, und das ist meine Theorie, die ich eben meinte, ist, dass es der zweite blaue Zauberer ist. Weil ich hatte doch, ich glaube, in unserem ersten Podcast auch schon mal überlegt, dass die vielleicht hier gegensätzliche Ideologien verfolgen und dann aneinander geraten.
Ja.
Oder Lover sind, Option 2, oder mal waren.
Ja, also ich glaube tatsächlich, also es gab Leute, die dann auch gleich erst dieses erste Bild auftauchen und sagen, ja hier, die Bartzeichnung stimmt genau überein und wie die Haare geteilt sind und sieht genau aus wie Saruman. Ich hoffe nicht, dass es ist, weil Saruman
Warum
zu dieser Zeit ja noch gar nicht böse war. Selbst wenn sie ihn jetzt schon einführen, was für mich okay wäre, ist es ja noch so, dass er ja erst im dritten Zeitalter dann so ein bisschen zum Bösen verführt wurde und den einen Ring für sich selbst wollte.
Wurde gesagt, dass er auch ein Ishtar ist? Oder ist er nur ein random...
Pass auf, im Abspann steht er, Kieran Hines ist der Darsteller, steht Dark Wizard. Also wissen wir, er hat jetzt den Beinamen nicht der Fremde, sondern der dunkle Zauberer.
Ja.
Was natürlich irgendwie auch schon darauf hindeutet, dass er nicht der beste Zauberer ist. Ich finde es insofern spannend, dass wir jetzt zumindest so ein bisschen Anhaltspunkt haben für die Mystikerin aus Staffel 3, also diese drei fremden Frauen, Eminem, die dem Fremden hinterhergelaufen sind. Die haben also auch einen Meister, der sie irgendwie so ein bisschen ausgeschickt und gelenkt hat. Also da ist anscheinend noch mehr Antrieb dahinter als nur irgendwelche Leute, die ihm hinterherlaufen als Kult.
Fand ich auch ein bisschen schade, dass sie jetzt so ein Makeover bekommen hat, wo sie so eindeutig feminin aussieht, wobei sie ja in der ersten Staffel so nett androgyn ausgesehen hat.
Fandest du, dass sie jetzt so eindeutig eingeordnet wurde?
Ja, fand ich schon.
Okay, ist mir nicht so aufgefallen, aber okay. Ich habe mich ansonsten nur noch gefreut, dass der Dark Wizard, der dunkle Zauberer, Mumakil-Diebe erwähnt zwischendurch, wo ich dachte, oh, was wird denn hier schon gedroppt? Lernen wir etwa noch ein paar Olifanten kennen, die dann noch vorbeikommen in Staffel 2? Willst du das sehen, Mario?
Ich war schon kein Fan von den Olifanten im
Herr der Ringe.
Die Akrobatik von Legolas, aber gut.
Na gut.
I hate fun, sorry Leute.
Nichtsdestotrotz, ich finde schön, dass die drei da jetzt wieder zusammen sind und mal gucken, was noch passiert mit den Kräften des Fremden, der da schon einen ganzen Sturm entfesselt am Ende von Folge 2. Da will ich mehr sehen. Von wem ich aber noch mehr sehen will, sind die Zwerge, die dann endlich auch in Folge 2 zu uns zurückkehren. In Folge 1 ist ja recht beschränkt in der Perspektive so auf Sauron und die Elben. Und Folge 2 kriegen wir dann zumindest die die Zwerge dazu. Wir sehen jetzt Durin und Disa, das Mittelerde-Traumpaar schlechthin, nach dem Bruch von König Durin dem Dritten.
Ja. Da habe ich mal eine ganz, ganz wichtige Frage,
bitte?
Die ich mich die ganze Zeit gefragt habe. Nur weil der König seinen Prinzen enterbt hat oder im Sinne von,
ja,
ne, du bist nicht mehr mein Thronfolger oder whatever. Warum ist er auf einmal bettelarm? Ist nicht ein Zwergending, dass die Schätze horten? Und der hat doch, der verliert doch nicht all sein Hab und Gut, nur weil sein Vater ihn, warum muss er jetzt auf dem,
weiß man nicht,
bei Aldi, auf dem Aldi-Markt von Khazad-dûm
ein paar Steine klopfen? Also ich finde es schon legitim, dass man sagt, okay, er ist jetzt ein bisschen verstoßen, hat also nicht mehr den Zugang zu den ganzen Privilegien und vielleicht hat er einfach keine Schätze gehortet, weil er dachte, ich habe ja immer Zugriff auf Daddys Schatzkammern. Weiß man nicht. Ich find's aber sehr süß, wie sie so eingeführt werden auf dem Markt und er will so einen Pilz kaufen und dieser sagt, der ist viel zu teuer, dieser Pilz, den können wir uns gerade nicht leisten. Das macht die Situation einfach in so wenigen Sätzen mir sofort klar, wie es den Zweien so geht und dass nur die Sturheit von Vater und Sohn da diese Versöhnung verhindert. War ich überrascht. Also ich dachte, sie kosten das noch mehr aus, weil ja dieser Bruch da war am Ende von Staffel 1 und wir dann jetzt erfahren, okay, eigentlich hat er das nur im Zorn gesagt und würde ihn ja wahrscheinlich zurücknehmen, wenn er sich nur als erstes entschuldigen würde. Ja, gut. Aber nichtsdestotrotz freue ich mich, dass die zwei jetzt da sind. Ist dir aufgefallen, dass dieser Bart prägnanter zu sehen ist in dieser Staffel?
Ist mir durchaus aufgefallen. Ich will auch immer noch mehr, aber Alter.
Vielleicht wächst er irgendwann in der Mitte zu. Jetzt sieht man zumindest schon am Kinn langsam entlang kriechen. Also bitte mehr Zwerginnenbärte. Und natürlich, um das noch ein bisschen einzuordnen, die Zwerge sind jetzt auch von der Dunkelheit betroffen, die sich von Mordor ausdehnt. Denn wir haben jetzt das Problem, seit diesem Vulkanausbruch ist da auch im Berg was eingestürzt. Also da sind diese Sonnenschächte, die normalerweise ermöglicht haben, dass da einerseits Licht ist und andererseits natürlich dann auch Sachen wachsen können, die sie anbauen. Und das ist mir erst in Folge 3 so richtig klar geworden, was da das Problem ist, weil dann nämlich ich weiß nicht, Narvi, der neue Zwerg, oder sogar Durin selbst, der König, sagt, wir haben jetzt noch Rationen für 3 Monate und dann ist Schluss. Und das ist natürlich dann auch dramatisch. Das ist so eine Art Bedrohung, wie die Elben sie mit ihrem Baum hatten, dass die Zwerge jetzt sagen, wir müssen jetzt auch was tun.
Aber lag das am Mount Doom oder lag das an dem erwachten Balrog?
Das ist noch nicht ganz eingeordnet. Die Karte, also wir haben ja so eine Einstellung, die mit der Karte von Mordor anfängt, wo sich dann so ein paar dunkle Fäden ausbreiten, die dann bis Khazad-dûm reichen. Deshalb hatte ich das eher eingeordnet mit, da ist was passiert und dass diese Erschütterungen sind quasi auch noch im Berg zu spüren. Und
muss
deswegen,
ich nochmal drauf achten.
Ja, müsste man nochmal gucken. Für mich war es eher so, ja genau, der Vulkanausbruch und die Erschaffung von Mordor ist da schuld dran.
Und dann machen sie es ja auch noch schlimmer.
Ja.
Weil sie es versuchen zu fixen mit dem Berggesang von Disa.
Ja, sehr und schön gesungen.
Mal wieder, ja. Ging nicht so gut.
Ging nicht so gut, da stürzt er einfach noch mehr ein. Und deshalb ist es natürlich auch gut, zumindest scheinbar, dass sie dann auch die Zwergenringe in Aussicht gestellt bekommen. Also sie könnten Zwergenringe von Celebrimbor erschaffen bekommen, wenn sie im Umkehrschluss ihm ein bisschen mehr Mithril zur Verfügung stellen. Wir hatten ja in Staffel 1 dieses winzige Stück, was schon gereicht hat, um die Elbenringe zu erschaffen. Das ist jetzt so ein Handel, der im Raum steht. Den müssen sie natürlich dem König erstmal vorstellen, der das entscheiden muss. Dafür muss sich dann Durin auch entschuldigen. Und ist da so ein bisschen ein Zweifler, vielleicht auch in der Elrond-Rolle jetzt bei den Zwergen angekommen, was irgendwie eine schöne Parallele ist, weil sein Freund zweifelt bei den Elben und er zweifelt bei den Zwergen, ob das eine gute Idee ist, sich auf diesen Handel einzulassen. Und ich habe sehr gefeiert, das war sowas, worauf ich mich gefreut habe, das Aufeinandertreffen von Sauron und Durin. Die sind so völlig unterschiedliche Figuren. Wie würden die aufeinander wirken? Und das fand ich schon sehr lustig, wie man auch wieder diesen Manipulationsansatz sieht von, er weiß genau, wo er bei Durin in die Kerbe schlagen muss, nämlich Elrond und seine Freundschaft. Und Elrond hat gesagt, er ist so ein weiser Zwerg und er hat so viel Gutes erzählt und er nur so, Durin nur so dasteht und man weiß nicht so richtig, wie er darauf reagiert und später sagt, Elrond würde niemals so gute Sachen über mich sagen, der ist nicht ganz koscher, dieser blonde neue Elb da. Das habe ich schon sehr gefeiert, dass halt diese Versuche, alles für sich einzunehmen, nicht immer fruchten, ist halt auch wichtig, dass er nicht der Obermanipulator ist, der immer ans Ziel kommt. Und gerade bei einem Zwerg, wenn er gerade Galadriel überzeugen konnte, jetzt nicht das schafft, das hat mich erfreut.
Um nochmal auf den neuen Zwerg zurückzukommen.
Narvi.
Der ist ja auch ein wichtiger Typ in der Geschichte von Khazad-dûm.
Ja.
Und der erwähnt ja auch eine Sache schon in den 3 Folgen.
Der Zwerg selbst, meinst du, oder was?
Oder wer erwähnt das mit dem leuchtenden Material? War das auch Mithril, oder?
Ithildien, meinst du, diese Mond, diese Schrift?
Richtig.
Genau, die erschaffen tatsächlich Celebrimbor und seine neue Helferin.
Ach, die waren das,
Myrdania,
ja.
Heißt sie, glaube ich. Die erschaffen so eine neue leuchtende Schrift, die man nur unter bestimmten Bedingungen sehen kann. Mhm. Und da werden natürlich jetzt Tolkien-Fans auch schon sagen, oh, ich weiß, wer später mit Celebrimbor zusammen eine gewisse Tür in Moria, zu Moria erschafft.
Genau.
Ich glaube, die zwei werden also auch noch zusammenkommen im Laufe der zweiten Staffel.
War das diese sehr Vulkanierin Elbin, die so sehr so Technobabble, aber in Fantasy gemacht hat, oder war die in Lindon?
Die Myrdania, die war in Eregion schon. Das ist die erst Sauron abgewiesen hat, ja. So eine blond, auch blond.
Ach so, ja, nee, ich meine aber, glaube ich, in Lindon jemanden.
Okay. Weiß ich nicht.
So ein ältere.
Da gibt's auch noch ein paar, die neu eingeführt werden, ja. Die jetzt vielleicht noch wichtig werden später. Genau. Das ist also der Zwergenstand am Anfang von Staffel 2. Und dann sind Folge 1 und 2 durch. Und wir stellen fest, wir haben irgendwie ein paar Storylines noch und Figuren noch gar nicht wieder gesehen, nämlich einerseits die Südländer und andererseits die Numenora. Und die kommen dann tatsächlich in Folge 3 etwas prägnanter vor.
Und Numenor ist immer noch das Schlimmste.
Tatsächlich ist das auch die, für die ich mich am wenigsten erwerben kann. Also da brauche ich nicht so viel von.
Und es ist wieder, wie kann es sein, dass diese Leute als die Highmen, also die hohen Menschen, die besseren sozusagen eigentlich verkauft werden. Und die sind so dumm wie die Springfieldianer in Springfield, wenn in den Simpsons, wenn die irgendwie ihre Mistgabeln in der Hand haben. Da muss nur einmal in die Runde rufen, brecht ihre Beine, und alle so, ja, sind sofort überzeugt. Diese ganze Sache mit dem, nach dem Trailer hat man sich ja gefragt, was hat es mit dem Greif auf sich, der hier kommt?
Der Adler,
sorry. Ja, ja. Ne? Gutes Omen. Und dann kommt er als gutes Omen.
Ja.
Aber weil Pharazôn so ein klein bisschen näher dran steht, sagt jemand, he favors him.
Und das damit ist aber auch einer von seiner Gruppe, die das auszunutzen wissen, dass, also vielleicht kurz, für die, die den zuhören und noch nichts verstehen. Wir haben also Numenor, da ist Miriel, die Königin, blind zurückgekehrt aus Mittelerde, soll jetzt gekrönt werden, weil ihr Vater tot ist. Und da ist dann ein bisschen Unruhe von, ist sie wirklich die beste Kandidatin? Andere wollen Pharazôn auf den Thron heben, der aber eher so ein Elbenhasser ist und sie eher so ein Elbenbefürworter von den Traditionen, dass das ja eine gute Zusammenarbeit war. Und jetzt taucht ein Adler auf, der immer in der Vergangenheit anscheinend das Zeichen dafür war, dass ein Thronfolger oder eine Thronfolgerin geeignet ist. Ja, und ich habe mich auch gefragt, veranschlagt sie den Adler nicht für sich, weil sie blind ist und ihn nicht sieht? Und deswegen kann Pharazôn mit Hilfe von diesem, war der nicht auch im Game of Thrones, dieser sein neuer Nachfolger dabei? Ich weiß nicht mehr genau. Dass der den jetzt ausruft als, hier, der Adler ist für Pharazôn gekommen, wir müssen Pharazôn unterstützen.
Ja, da hat niemand gegenhalten können. So, nee, Moment, wessen Krönung ist das
ist hier? Gerade, ja, ja. Ja gut.
Vielleicht kommt das ja noch, aber...
Ja, ja.
Ja.
Es liegt auch ein bisschen daran, dass einfach alle Figuren, die da so rumlaufen, also ich nehme jetzt hier noch natürlich Pharazôn, haben wir.
Eärien, die Schwester
von Isildur. Elendil mochte ich eigentlich in Staffel 1. Ich hoffe, der wird noch ein bisschen aktiver, um da ein bisschen gegenzusteuern. Aber auch so Söhne, wie zum Beispiel hier Pharazôns Sohn Kaemen, der ist so, das steht nur in der Landschaft drauf. Und ich finde es eigentlich schade, weil bei der Premiere habe ich auch den Darsteller von Pharazôn gesehen und getroffen, und der ist total sympathisch und charismatisch, so ein Waliser mit so einem ganz starken Akzent, wo ich auch dachte, das hättet ihr total nutzen können, um den irgendwie noch ein bisschen interessanter zu machen in der Serie. Aber gut, das sollte wohl nicht sein.
Ja, glaubst du auch, dass Eärien, das ist ja die gängigste Theorie, dass sie eine der Ringgeister wird?
Nee. Also habe ich noch nicht so viel drüber nachgedacht, aber... Da müsste ja erstmal ganz schön viel passieren, dass die dann noch rüberkommt. Na gut, aber Strecken sind ja jetzt auch nicht mehr in Mittelerde, was sie vorher mal waren. Nee.
Ich glaube auch gar nicht, dass sie so alle neun Könige einführen oder alle neun Menschen, die einen Ring bekommen, und alle sieben Zwerge, die einen Ring bekommen. Ich glaube, das machen wir nur so beispielsweise an jeweils ein, zwei Leuten. Weil ich glaube nicht, dass wir noch andere Zwerge bekommen, die jetzt das auffüllen.
Ja, wahrscheinlich eher beispielhaft an Durin dem Dritten, weil den man ja auch schon im Trailer mit einem leuchtend blauen Ring gesehen hat.
Ja.
Ja. Lass uns noch kurz über die Südlande reden, auch wenn es uns vielleicht schwerfällt. Wir treffen in der Südlande-Handlung Isildur wieder, der natürlich nicht tot ist, was wir auch nie vermutet hätten. Der stattdessen anscheinend, nachdem das Haus zusammengestürzt ist, irgendwie in einer Spinnenhöhle gelandet ist und da jetzt befreit wird von seinem Bromance-Pferd Beric. Und dann zurückreitet weiter nach Süden, nach Pelargir. Das ist eine Hafenstadt, die früher so ein Außenposten war von Numenor, wo er hofft, seinen Vater und alle wiederzufinden. Aber leider sind die alle schon abgereist, ist er auch ein bisschen eingeschnappt. Dafür trifft er unterwegs eine gewisse Estrid als Weggefährtin, die ihm erstmal ein Messer in den Baum ins Bein rammt als Vorstellungsmechanismus. Später noch ein paar Wegelagerer, die sie überfallen, und dann werden sie zum Glück von Arondir gerettet, der da seinen Super-Elb-Moves abziehen kann in bester Legolas-Manier. Da habe ich auch an dich gedacht, Mario, und dachte, jetzt wird Mario bestimmt wieder kotzen.
Nein, 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 so ein bisschen Basic-Elben-Akrobatik nehme ich ja schon gerne hin.
Okay,
aber
okay. Und dann kommen wir tatsächlich nach Pelargir und da ist dann Theo und wir erfahren tatsächlich leider, dass Mama Bronwyn gestorben ist.
Mhm, da haben sich die Showrunner auch schön wahrscheinlich sehr geärgert, dass sie nicht haben in Staffel 1 in dieser schön dramatischen Szene sterben lassen.
Ja, ja.
Weil es hätte ein bisschen besser funktioniert, als sie offscreen jetzt noch
aber
so.
Aber die Schauspielerin ist nun mal danach erst ausgestiegen, da mussten sie jetzt irgendwie noch was anderes erfinden, was ein bisschen holprig sich anfühlt, aber zumindest irgendwie noch in der Logik begründet ist. Und dann haben wir so ein bisschen.
Aber warum hat man sie nicht auch neu casten können?
Stimmt. Wahrscheinlich, weil man sie nicht so unter einer Maske verstecken konnte, wie Adda unter seinen tausend Narben. Weiß stimmt. Ich nicht. Ich habe auch überlegt, ob vielleicht jetzt Estrid so ein bisschen Handlungsstrang kriegt von dem, der, was früher Bronwyn gehört hätte. Ob die irgendwie zusammengepasst hätten.
Oh, das habe ich viel zynischer gesehen. Ich habe das eher so gelesen, dass Isildur braucht ja irgendwie eine Frau, weil er ja noch brüten muss.
Ja.
Und dann haben sie halt jetzt hier so eine random Lady reingeschrieben, weil in Tolkien werden ja die Frauen meistens nicht erwähnt, also ist schon nett.
Da hat man zumindest ein bisschen Freiheit, das dachte ich nämlich auch. Wir also auf Bildern sieht man schon, dass Isildur anscheinend enge wird mit Estrid, dass da sich was Romantisches anbahnen könnte. Insofern ist das jetzt schon aufgebaut und ja, er muss ja, wie gesagt, sich mal ranhalten, damit Isildurs Linie langsam entstehen kann und Aragorn später sagen kann, dasselbe Blut fließt durch meine Venen, dieselbe Schwäche.
Er muss ein ganzes Königreich noch gründen da.
Ja, ja. Na gut, aber das ist so ein bisschen genau. Und dann erfahren wir natürlich auch noch später, dann als Theo in den Wald geht, um mit Isildur sein Pferd zurückzustehen von den Wegelagerern, dass da offenbar ein paar Anschläge oder Überfälle auf die Wegelagerer auch schon in der Vergangenheit stattgefunden haben. Und wir können uns gar nicht denken, was das ist, wenn da vorher ein Holzfäller weggefangen wird und jetzt auf einmal irgendwelche Schemen sich im Dunkel bewegen, oder Mario?
Es gab auch genauso ein Zitat wie, oh, aus diesem Wald kommt niemand lebend heraus. Das ist genau so wie Fangor. Wie viele Wälder gibt's hier eigentlich?
Das waren sogar die Orks, die das sagen. Und sie sagen wie Black Forest. Und ich dachte, mal gucken, ob sie das als Schwarzwald übersetzen im Deutschen. Wir haben immer nur die englischen Varianten gesehen vorher. Wo ich dachte, kommen dann alle in den Schwarzwald, um
und dann in die Schwarzwaldklinik, die verletzt sind. Ja.
Ja, das sind natürlich, also man hat es im Trailer ja auch schon gesehen, dass Ents vorkommen. Wahrscheinlich
oder Entwives.
Genau, sowohl zwei wurden schon verkündet, gesprochen von Olivia Williams und Jim, wie heißt er gleich wieder?
Broadband?
Ja, genau.
Ah, ja.
Die werden zwei Ents sprechen und deshalb werden auch Ents wahrscheinlich vorkommen demnächst. Ja, okay. Ich glaube, wir haben jetzt alle Storylines ein bisschen durch, Mario. Deswegen würde ich gerne noch ein bisschen auf Konkretes eingehen, sowas wie, wir haben ja vorhin schon ein bisschen angedeutet, die können sich nicht ganz von den Filmen immer lösen. Sind die irgendwelche Verweise auf Tolkien selbst oder auf, vielleicht auch die Peter Jackson-Filme aufgefallen, wo du sagst, da ist es mir untergekommen und das möchten wir jetzt nochmal herausstellen. Also ein bisschen, vielleicht auch so ein bisschen Easter Egg-Suche unsererseits, was uns aufgefallen ist.
Ja, ich habe die Krone ja schon gedroppt, die Mondlichtkristalle, was haben wir hier noch? Ach ja, kurz mal von der Karte her. Sind das die Dead Marshes, wo er vorbeikommt? Weil das ist ja eigentlich außerhalb Mordors noch, ne?
Genau, genau. Also es ist auf jeden Fall eine Anspielung an die Totensümpfe. Isildur kommt ja aus der Spinnenhöhle und muss dann erst mal was trinken, stellt aber fest, da liegt ein Toter im Wasser, ist vielleicht nicht so günstig. Ich denke, es ist auf jeden Fall eine visuelle Anspielung daran, dass da Tote im Wasser sind. Aber es können nicht die Totensümpfe selbst sein. Denn,
weil die viel später erst gestorben sind.
Genau, die erstehen ja auch erst dann mit der Endschlacht, die die Ringe der Macht abschließen soll. Insofern ist das auch noch an einer anderen Stelle, aber anscheinend trotzdem. Ich meine, man sieht ja auch so einen Schwertknauf mit so einem Pferdekopf drauf. Also das müssen noch von den Numenorern wahrscheinlich welche
oder
sein.
Das.
Ja, die dann da noch als von der Schlacht zurückgeblieben sind. Wir haben natürlich auch schon über die Adler gesprochen, die jetzt hier so ein bisschen gedroppt werden. Und die Spinne selbst ist natürlich auch Kankra höchstpersönlich. Nicht ganz so eindrucksvoll wie in Peter Jacksons Herr der Ringe, weil sie ja noch ein bisschen kleiner sein muss.
Ach, das soll Baby Shelob
ja,
sein?
Ja, genau. Es wow. gibt nämlich auf dem Soundtrack auch einen Track, der heißt Shelob. Insofern ist es dann damit bestätigt, dass sie es ist.
Das hätte ich nicht gedacht.
Nee, dachtest du, es ist eine andere Spinne?
Ich dachte, es gibt Spinnen halt. Aber gut.
Also die hat sich da schon mal einquartiert, so in diesem Gebirgszug von Mordor. Passt ja irgendwie zumindest geografisch. Wie sie da hingekommen ist, wissen wir nicht. Aber sie hat Bekanntschaft. Und deshalb hat man natürlich auch diese ganzen Referenzen, wie Isildur ist eingesponnen, genau wie Frodo und so. Ich hatte ansonsten noch so ein paar Gedächtnismomente in Folge 1, als der Fremde und Nori im Kreis laufen. Und dann hieß es irgendwie, oh, we've been walking in circles. Wo ich auch dachte, jupp. Frodo und Sam laufen ja auch in Teil 2 etwas im Kreis herum, bevor sie dann Richtung Mordor gehen können. Mhm. Und ähnlich wie Frodo und Sam vor den Toren von Mordor, verstecken sie sich auch mit so einem...
Genau, muss ich auch denken.
Also die sind jetzt nicht, machen jetzt nicht einen Stein mit ihren Elbenmänteln nach, aber es ist schon sehr ähnlich die Szene von, da steht einer direkt vor uns und sieht uns trotzdem nicht und dann kommt dann noch eine Klapperschlange vorbei.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, ja. Und ansonsten so ein paar Formulierungen, wie zum Beispiel in Folge 2 sagt Galadriel, ihr Ring zeigt ihr, da hat man schon so ein bisschen Vorausdeutung, was die Ringe vielleicht könnten. What has not yet come to pass, ist ja auch total die Galadriel-Formulierung aus dem ersten Voll. Film. Also nicht das zeigt Zukünftiges, sondern zeigt mir, was noch nicht vonstatten gegangen ist. Und außerdem dieser Brunnen. Hattest du da nicht so einen Pippin-Gedächtnismoment, wo Poppy dieses Ding da runterfallen lässt und dann macht sie Bong, Bong, Bong und sie werden eigentlich verfolgt und genau, das ist jetzt so ein bisschen Hinweis darauf.
Na klar.
Okay.
Eine Sache könnte ich aber noch erwähnen, ja? Die mir bisher besser gefällt als sogar die Jackson-Filme, was die gemacht haben, weil es gab zwei Sachen, die ich nicht mochte an den Jackson-Filmen und zwar das eine war, dass Gollum so diese gespaltene Persönlichkeit hatte, während man in den Büchern nie so wusste, woran man bei ihm ist.
Okay.
Und das andere war, dass die Faszination am Ring und die Versuchung am Ring immer so mit so einer magischen Sache dargestellt wurde, als hätten die gar keinen freien Willen mehr. Aha, aha. Und hier sieht das eher so aus, als wenn die Leute tatsächlich eher von der Macht verführt werden und deshalb diese Ringe behalten wollen und nicht, weil sie irgendwie Gehirnwäsche
kriegen, sondern eher, weil sie diese Macht wollen.
Richtig.
Okay.
Und das finde ich viel interessanter.
Ja, ja. Ja, finde ich spannend. Ja, ich glaube, sonst habe ich auch alle meine Herr-der-Ringe-Referenzen. Vielleicht noch, dass der Fremde so ein bisschen die Naturgewalt entfesselt von einem Sturm. Hat mich so ein bisschen an Arwen erinnert, die den Fluss entfesselt, weil er dann auch so ein paar Worte murmelt. Aber ja, genau. Kann man sicherlich finden, aber kann man auch ignorieren. Braucht man jetzt nicht zwangsläufig. So, ansonsten... willst du noch irgendwelche Details herausstellen, die dir positiv oder negativ aufgestoßen oder aufgefallen sind?
Ich glaube, wir haben es langsam.
Wir haben es langsam. Okay, die Muschelrasur hast du ja schon erwähnt. Ich finde aber trotzdem, dass die Serie auch in ihren Details noch so Momente für empfindet, wo sie mich überzeugen kann, dass sie da wirklich mehr macht, als man vielleicht auf den ersten Blick sieht. Zum Beispiel ganz am Ende der, die Folge waren es, dritte, genau, wo es um die Zwergenringe geht. Da hört man dann auf einmal zum Beispiel auf dem Soundtrack auch diese eine Melodiezeile aus dem Song, dem Ringgedicht, was am Ende von Staffel 1 war. Was auf die Zwerge zutrifft, also da wo dann auch musikalisch wieder was passiert ist und deshalb höre ich auch den Soundtrack gerade schon wieder hoch und runter. Der ist ja schon erschienen, letzten Freitag.
Da gibt's hoffentlich auch wieder ganz viele YouTube-Videos genau. Mit Bear McCreary, wo er das alles erklärt.
Genau, Bear McCreary hat auch schon gesagt, er hat wieder Hinweise versteckt, aber die hat er diesmal noch besser versteckt, weil er jetzt weiß, dass alle suchen werden in seiner Musik. Wo ich auch dachte, okay, schauen wir mal, was da noch auf uns musikalisch zukommt. Genau, auch wenn ich mich noch nicht für Heavy-Metal-singende Trolle erwärmen kann. Ist das was du begrüßt? Bist du Heavy-Metal-Fan?
Wie bitte? Soll Moment, ja?
Es wurde doch vorab schon, hast du gar nicht mitgekriegt?
Nein.
Es wurde ein Song veröffentlicht, The Last Ballad of Demrod. Dieser Hügeltroll, der schon eingeführt wurde in Folge 3, hat einen Song, wo er von seinem blutrünstigen Leben singt. Und es ist ein Heavy-Metal-Song in Mittelerde.
Na gut. Ich meine, wir machen da auch ein bisschen wieder... Ich meine, Star Trek hat das auch gemacht, ne, mit den Klingonen oder so.
Ja, weiß ich nicht. Ich bin nicht so im Star Trek-Verse drin.
Muss ich nochmal nachgucken. Nee, ich meine, es gibt ja eine große Überschneidung zwischen Fantasy und Heavy Metal.
Ja.
Das passt schon ganz gut,
okay,
dass man das irgendwann mal reinmacht und
Ja. Also ich bin einfach gespannt, wie sie es einbinden. Ob es nur ein Abspannsong wird oder richtig in der Folge vorkommt. Und ich will mich da jetzt auch nicht völlig verschließen, nur weil ich kein Heavy Metal höre.
Glaubst du, wir kriegen eine ganze Bottle-Folge über den Höhlentroll und seine...
Ich hoffe nicht. Und ich hoffe auch, weil es The Last Ballad of Damrod ist, also die letzte Gesang, dass er danach dann auch abnippelt. sonst noch irgendwelche Theorien, die wir mitnehmen wollen in Staffel 2? Was erwarten wir noch? Was sehen wir kommen oder hoffen wir, dass es noch passieren wird? Also ich habe ja zum Beispiel schon gesagt, ich will eigentlich nicht, dass der Dark Wizard Saruman ist. Aber es kann natürlich passieren. Ansonsten habe ich mir noch Gedanken gemacht über Astrid so ein bisschen, aber da gibt es natürlich überhaupt keine Anhaltspunkte, aber könnte sie irgendwie so eine Art Erbin der Südländer sein, weil ja der König da anscheinend irgendwann die Königslinie abgestorben ist, aber wir wissen ja, dass nur die Männer der Erben verfolgt werden. Vielleicht kriegt jetzt Isildur sein Erbrecht auf späteres Gondor durch eine Frau, die er dann heiratet und dann sagt, ich habe hier diese Nachfahrung von irgendeinem Südländerkönig. Ich weiß es nicht.
Das ist eine gute Idee, aber...
Gibt's nicht, eigentlich nicht genug Anhaltspunkte für, war noch so ein Gedanke, auf dem ich rumgekaut habe.
Ich hatte bisher auch nicht das Gefühl, dass die Serie so sehr an Astrid interessiert ist.
Also ich finde schon, sie hat Züge, irgendwie eine interessante Figur zu werden, aber da müsstest du noch ein bisschen was mit ihr machen.
Nee. Ich glaube, der dunkle Wizard ist Palando.
Bitte. Wir werden es rausfinden. Ich habe das von Mario gehört. Darfst dann, wenn es passiert, darfst du in wie viel Wochen... Nochmal, es kommen nochmal 5 Folgen, also in 5 Wochen sagen, ich hab's gesehen. Wo ich übrigens noch einen Gänsehaut-Moment hatte, war, als Adda beschreibt, dass er, als er zum Moriondor-Elben, also zu diesem dunklen Elben wurde, beschreibt, dass er an eine Bergkuppe gefesselt wurde von Sauron und dem Übel gegenüber trat, da dachte ich so, hallo, ich habe das Silmarillion gelesen, das ist doch so eine sehr bekannte Story, die auch Hurin durchlaufen hat, aber er kann natürlich nicht Hurin sein, weil Hurin ein Mensch war, aber nichtsdestotrotz haben sie da sich schon ein bisschen was geborgt und jetzt frage ich mich die ganze Zeit, erfahren wir irgendwann noch, wer Adda wirklich mal war als Elb? Weil Adda ist ja nur das Wort für Vater, was die Orks benutzen. Oder ist das einfach nur so ein bisschen Hintergrundgeplänkel?
Wenn sie richtig mit der Mythologie noch rumfuschen wollen, dann können sie natürlich sagen, Adda ist in Wirklichkeit Fëanor oder irgendwie einer von, wer ist der?
Der Schmied? Das war Fëanor?
Ja.
Meinst du noch irgendein Bruder von Galadriel noch? Aber die hätten sich erkennen müssen.
Ja, oder
einer
der 7 Söhne von Fëanor, genau.
Okay.
Vielleicht,
okay.
Dass sie dann, aber das ja. Geht eigentlich
ich nicht. Aber ich habe nichts rausgefunden, noch irgendwie, dass irgendwie, er sagt ja, 13 von uns wurden irgendwie angekettet da in irgendwelche Berge.
Aber es klang auch ein bisschen hot. Die haben doch auch irgendwie dann erwähnt so, ich habe hier nämlich hingeschrieben, man könnte fast schon Adda und Sauron so ein bisschen shippen als so Ex-Freunde.
Ja.
Weil da gab es doch auch so, und die haben dann zusammen Wein getrunken und da erzählte doch
ja,
so ein bisschen schwelgend davon, oder?
Es ist auf jeden Fall so ein Anklang, deshalb mal gucken.
Deswegen sind die auch so säuerlich miteinander, weil
jetzt,
das ist nicht gut auseinandergegangen.
Und jetzt hat Sauron sich einen neuen gesucht mit Celebrimbor.
Oder Galadriel, ja.
Ja. Ansonsten fand ich sehr süß, die Elben stecken ja alle ihre Ringe an und ist dir aufgefallen, dass sie ihn alle an den Mittelfinger stecken? Ich weiß, also das dachte ich so, also entweder ist das einfach so, muss es ja nicht immer in den Ringfinger stecken oder es ist so ein bisschen aus dem Fingerzeig an die Fans, ihr könnt euch mal, wenn ihr unsere Serie nicht mögt.
Das ist sehr weit hergeholt. Aber ich fand's auch schön, dass Galad so nur noch einen frei hatte auch.
Genau, aber ist dir aufgefallen, dass er danach dann, als man ihn später sieht, wirklich nur noch diesen einen neuen Ring am Finger hat? Also die Perfektion, die da erschaffen wurde, kann er durch die anderen nicht mehr erreichen. Deswegen hat er dann später alle Ringe abgenommen. Das fand ich auch ein schönes Detail.
Vielleicht haben die anderen dazwischen gefunkt.
Ja.
Und da musste er.
Ja, ja. Na gut. Wir wissen, es kommen auf jeden Fall noch große Schlachten auf uns zu und später in der Staffel.
Tom Bombadil,
da höre ich den Song auch schon die ganze Zeit, der ist so schön. Und dann werden wir hoffentlich mehr erfahren, was uns noch erwartet. Was willst du noch sehen unbedingt in Staffel 2, Mario?
Ja, ich will Rory Kinnear als Bombadil singen hören natürlich.
Ja.
Weil
kannst du schon auf dem Soundtrack übrigens?
Das wusste ich nicht.
Schicke ich dir mal nachher.
Musst du mir schicken, weil ich habe ihn ja als Mackie Messer in der Dreigroschenoper gesehen.
Okay.
Da war er ziemlich gut.
Im Theater, richtig?
Nee, ich habe eine Aufnahme aus dem London Theater gesehen. Die kann man streamen auf der Website von denen.
Und er kann singen?
Ja.
Okay. Ich glaube, ich freue mich in Staffel 2 jetzt vor allem auf diesen Sauron- und Celebrimbor-Austausch, der sich hoffentlich noch weiter da reinsteigert.
Das scheint sie zu kriegen.
ja, scheine ich ja zu kriegen. Und mal gucken, wie lange sie es noch rauszögern können. Das übrigens auch eine sehr einfache Erklärung dafür, dass er nicht vor Sauron gewarnt ist. Ups, der Brief ist im Wald verloren gegangen. Glaubst du, das hat Sauron selbst eingefädelt oder war das purer Zufall, dass der abgefangen wurde?
Nee, ich bin davon ausgegangen, dass das auch sein.
Weil das sieht man ja nicht so richtig, wer da eigentlich für die Leichen im Wald verantwortlich ist, oder?
Ja. Ja. Ich hätte auch ein paar mehr Briefe losgeschickt, genau, weil das eine wichtige Info ist.
Oder auch aber Briefpost, gut. Vielleicht, dass sie alle einmal durch auf dem Landweg und einmal auf dem Luftweg.
Das schien wie eine relativ wichtige Info.
Ja, ja. Das war tatsächlich auch was mich ein bisschen gestört hat, so von Logikansatz her, dass die den Brief in, also Gil-galad schickt den Brief ja relativ früh in Lindon los, Richtung Eregion. Und die Distanz zwischen Eregion und Lindon ist deutlich kürzer, zumindest auf der Karte, als die zwischen Mordor und Eregion. Hm. Das heißt, Sauron hat die Zeit, erstmal nach Mordor runterzulaufen und dann wieder von Mordor hochzulaufen nach Eregion, ohne dass der Brief vorher ankommt. Aber man weiß natürlich auch nicht, wann er abgefangen wurde. Vielleicht ist das nur eine nachgereichte Bildlichkeit von, übrigens, der Brief ist nie angekommen. Der hat gesagt, Halbrand ist Sauron.
Ich sag ja, Editing. Komische Entscheidung.
Komische Entscheidung. Nichtsdestotrotz, ihr hört schon, ich freue mich drauf. Mario ist noch nicht so angetan. Wirst du trotzdem weitergucken, wenn
ja,
du jetzt so enttäuscht warst? Okay. Dann werden wir ja sehen, ob sich das noch in eine positive Richtung bei dir entwickelt oder bei mir vielleicht auch in eine negativere. Mal gucken.
Ich lasse mich gerne überraschen. Und wenn die beiden Zauberer sich wirklich als die beiden Blauen entpuppen, dann spreche ich
dann
auch noch
schreist
mal etwas
du laut.
Besser.
Okay. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns da draußen eure Eindrücke schickt. Wie hat euch der Staffel 2 Auftakt gefallen? Schreibt uns das gerne per Post. Und Mario, wenn dir weiter Leute noch über deine Herr der Ringe Ärgernisse und Freuden folgen wollen, können sie das wo tun?
Bei Twitter oder X at firewalkwithme mit 2e oder bei Blue Sky Mario Mummenschanz.
Genau. Und natürlich schreibt Mario auch bei Moviepilot, genau wie ich. Und ich bin natürlich auch bei Twitter und Instagram, nicht mehr Twitter, Verzeihung, X und Instagram als Straw-Star zu finden. Ja, wir hoffen, ihr hattet ein bisschen Spaß mit dieser Auseinandersetzung von Staffel 2 Auftakt. Lasst es uns gerne wissen und bis dahin tschüss und streamt was Schönes.
Streamgestöber ist eine Produktion von Moviepilot. Die redaktionelle Leitung des Podcasts liegt bei Esther Stroh und Max Wieseler. Für den Schnitt dieser Folge danken wir Henning Oppermann. Wenn ihr unseren Podcast unterstützen möchtet, dann abonniert Streamgestöber bei der Podcast-App eures Vertrauens. Und hinterlasst uns bei Spotify und Apple Podcast eine positive Bewertung. Ihr habt Feedback, Themenwünsche oder einfach liebe Worte für uns? Dann schreibt uns eine Mail an podcast@moviepilot.de. Oder schickt uns eure persönlichen Serientipps gleich als kurze Sprachnachricht.
Wolltest du auch schon immer ein mutiger Polizist werden? Ui, 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 ui. Und den allertiefsten Dschungel erforschen? Wow. Ganz allein verlorene Goldschätze finden? Ding. Und an den größten Dreckschrauben, die die Welt je gesehen hat? Oh, dann ist die D-Max DNA bestimmt auch ein Teil von dir. Denn bei D-Max fängt jede Geschichte mit dir an.
Im Herbst erwarten dich neue Serien-Highlights, spannende Abenteuer und Adrenalin pur. Freu dich auf neue Staffeln von Erfolgsformaten wie Germinator, Steel Buddies, 112, Feuerwehr im Einsatz, sowie zahlreiche Neustarts wie Feuerwache 3, Alarm in Rostock. Nur auf D-Max und bereits 7 Tage vor Ausstrahlung auf Discovery+.